SWR 1, Barbara Scherers Musikkosmos, ein Podcast von SWR 1 Baden-Württemberg.
Ganz herzlich willkommen auf einer neuen Reise durch meinen Musikkosmos. Heute wird's vielleicht ein bisschen unbequem am Hintern. Wir reisen auf dem Chopper, einer umgebauten Harley. Ganz schön cool, aber es geht doch um einen Motorradfilm. Was heißt Film? Nein, es geht um eine Ikone. Diese Ikone wird 50, Easy Rider, Ikone der Freiheit. Mutter aller Roadmovies, Kultfilm der Biker, hat auch das New Hollywood begründet. Kein Jugendzimmer in Deutschland, in dem nicht dieses Poster hing. Ein Bravo-Starschnitt gab's keinen. Es wäre ja viel zu groß gewesen. Wyatt und Billy auf ihren Choppern. Motorradfahrer wollen die lange Gabel, lässige Chopper. Und ja, die sind unbequem. Captain America im Film, Peter Fonda, lässig zurückgelehnt, aber die Rückenlehne ist zu weit weg, aber es sieht wahnsinnig cool aus. Also wollen Kinder natürlich auch schon gleich ein Bonanza-Rad mit dem Chopper-Sattel. Und weil es in den 70er Jahren nicht immer alles gibt, was man möchte, bauen sich manche Kinder sogar ihre traditionellen Räder um. Alles wegen Easy Rider. Und wer einmal in den Easy Rider Sog gekommen ist, der will nie mehr raus. Bis heute nicht. Easy Rider ist eigentlich ein Gemeinschaftswerk und es macht drei junge Typen zu Stars. Peter Fonda, Dennis Hopper und Jack Nicholson. Alle am Anfang ihrer Karriere. Alle drei sind sie Freiheitshelden für die Ewigkeit. Dennis Hopper führt Regie unter Mitwirkung der anderen.
Als ich Easy Rider drehte, war es, als ob ich eine Art Zeitkapsel baue. Ich wollte die Zeit der 60s festhalten. Easy Rider entstand Ende der 60er Jahre, nach dem Summer of Love. Und war bis dahin wirklich der einzige Film, der sich mit dem Lebensgefühl dieser Zeit auseinandersetzte. Hollywood drehte nur Romantikkomödien wie Bettgeflüster mit Rock Hudson und Doris Day. Außerdem waren wir die Ersten, die die großartige Rockmusik dieser Zeit als Filmsoundtrack verwendeten.
Suchen Sie sich einen Chopper aus, Helm auf und los geht's. Easy Rider ist tatsächlich anders als alle Filme jemals zuvor. Vieles ist ganz besonders. Zum Beispiel das akustische Signet. Das haben nur ganz wenig Filme. Casablanca hat eins.
Spiel es, Sam. Spiel. As time goes by.
Das kann ich gar nicht mehr, Miss Ilsa. Schon ein bisschen eingerostet.
Ich summe es dir vor.
Das ist der Auftakt.
As time goes by.
Und das ist das Lied, bei dem dann 99,9% aller Menschen rund um den Globus an Casablanca denken. Und sobald der Film Easy Rider angesprochen wird, ertönt das hier. Born to be Wild, klar. Aber das ist mittlerweile schon ziemlich abgenutzt. Immer wenn es in Filmen oder Reportagen um Motorradfahrer geht, dann geht das wieder so los. Müsste in allen TV-Produktionsstudios und auch in Radiostudios ein Schild hängen, kein Born to be Wild bei Motorradthemen. So wie in Gitarrenläden oft das Schild hängt, kein Smoke on the Water. Nein, weg, jetzt kein Smoke on the Water, nicht heute. Wenn, dann muss es heute schon das hier sein. Aber auf dem Soundtrack gibt's ja noch viel mehr zu entdecken. Alles hier in meinem Musikkosmos. Aber erstmal schauen wir uns die drei Helden genauer an. Der bekannteste damals ist Peter Fonda, denn er ist der Sohn des berühmten Henry Fonda. Der ist in seinen größten Rollen vor allem aufrecht, moralisch integer, also schlicht der Vorzeigeamerikaner. Und dieses Image ist betoniert in seiner Person. Es wird auch nicht angetastet, als er in Spiel mir das Lied vom Tod den Gangster Frank spielt. Fonda ist der Volksheld, beliebt und bewundert in der goldenen Ära Hollywoods, die zu Beginn der 60er Jahre am Verblassen ist. Sein Sohn Peter ist natürlich ein rebellischer Teenager. Da steht er seiner Schwester Jane in nichts nach. Sie ist 3 Jahre älter. Peter probiert alle Drogen durch, wie es halt so ist in den 60ern. Jane und Peter werden Schauspieler. Peter spielt Theater und dreht einen Film pro Jahr. Die Angebote sind überschaubar. In seinem 4. Film The Trip spielte ein Regisseur, der seinen Scheidungsschmerz in LSD versenken will. Bei diesem irren Film lernt er Dennis Hopper kennen, der eine Nebenrolle spielt. Und den Drehbuchautor, das ist ein ziemlich erfolgloser Schauspieler, heißt Jack Nicholson. Und die drei verstehen sich gut.
I wasn't going to be seen as anything other than Henry Fonda's son.
Niemand hatte in mir etwas anderes gesehen als Henry Fondas Sohn, bis Easy Rider herauskam. Mit dem Film konnte ich aus dem monumentalen Schatten meines Vaters heraustreten. Doch mir war nicht klar, dass der Film einen noch größeren Schatten schuf.
But I had no idea that it would create an even more monumental shadow.
Fonda ruft irgendwann um 3 Uhr in der Nacht Dennis Hopper an, erinnert sich Hopper.
Peter rief mich so gegen 3 Uhr nachts an und erzählte mir, dass er total bekifft herumgehangen und Gitarre gespielt habe. Und dabei sei ihm eine Idee gekommen. Es war Easy Rider. Wirklich Glück hatten wir, als Burt Schneider und Bob Raffleson sagten, sie würden den Film produzieren. Sie gaben uns vollkommen freie Hand. Sie sagten nur, zieht los und macht euer Ding. Und dann kommt zurück und zeigt uns, was ihr gemacht habt. Und das haben wir getan, Mann. Wir sind mit unseren Motorrädern losgefahren und haben alles in der richtigen Reihenfolge gedreht. Genauso, wie es passierte.
$360.000 wird Easy Rider am Ende kosten. Einspielen wird er grob überschlagen 50 Millionen. Aber das wissen die damals ja noch nicht. Hopper hat jetzt endlich eine Hauptrolle. Diese Chance hat ihm Hollywood bisher noch nicht gegeben. Dennis Hopper, der Junge aus Dodge City, ein echtes Landei von einer Farm. Seine Oma hat die ersten Kinobesuche mit Obst und Gemüse finanziert, das sie in der Stadt verkauft hat. Dann zieht die Familie nach San Diego. Er jobbt als Tellerwäscher, lernt die Schauspielerin Dorothy McGuire und ihren Mann kennen. Sie erkennt das Talent bei Dennis Hopper, überredet ihn, nach Hollywood zu gehen. Sie hat recht, seine Karriere startet gut. Er ist in großen Filmen mit den ganz großen Stars dabei, fällt positiv auf mit James Dean, in Denn sie wissen nicht, was sie tun. Giganten, da sind Rock Hudson und Elizabeth Taylor dabei. Aber von James Dean ist er schwerstens beeindruckt. Dabei glaubt er, Hopper damals, er sei der beste Schauspieler der Welt. Bis er eben James Dean vor der Kamera erlebt.
I really felt at that time I was the best young actor in the world.
Er sagt, ich konnte den Text sagen, aber er machte alles so natürlich, improvisierte, nichts davon stand im Drehbuch. Er machte Dinge mit seinem Körper, das ging über meinen Verstand hinaus. Hopper fragt ihn also, wie er das macht. Dean gibt ihm den Tipp, wenn du im Film eine Zigarette rauchst, dann spiel nicht, dass du sie rauchst, rauch sie einfach. So, dass du denkst, man sieht es gar nicht, auch wenn du was trinkst, zeig es nicht. Für Hopper geht's weiter mit den großen Stars. Mit Marlon Brando dreht er Sayonara. Mit Burt Lancaster und Kirk Douglas spielt er in 2 Rechnen ab. Das ist eine fiktive Version der Geschichte von Wild-West-Legende Wyatt Earp. Und er spielt in einem Kult-Western mit, die 4 Söhne der Katie Elder, mit John Wayne und Dean Martin. Er spielt in Der Unbeugsame mit Paul Newman. Und nicht zu vergessen, eine Rolle in einer Folge von Bonanza. Hopper beobachtet die Großen und nimmt dann Unterricht bei Lee Strasberg im Actors Studio in New York. Hopper, ein hoffnungsvoller junger Schauspieler. Aber warum kriegt er keine Hauptrollen? Woran liegt das? Hopper gilt als stur, schwierig, unbelehrbar, ein Exzentriker. Der Film über 2 Typen, die auf ihren Motorrädern durch Amerika fahren und er einer der beiden Hauptdarsteller, das passt für ihn. Der Produzent aber kennt Hoppers Ruf und schickt jemanden zu den Dreharbeiten, der aufpassen soll, dass Hopper keinen Mist baut. Mit dem Film und mit dem Geld. Damit das nicht so auffällt, engagiert der Produzent einen erfolglosen Schauspieler. Dessen Karriere läuft so schleppend, dass er notgedrungen auch Drehbücher schreibt. Quasi ein Spion undercover als Schauspieler. Und wie heißt der noch? Ach ja, Jack Nicholson ist das wieder. Und genau dieser Jack Nicholson nutzt seine Chance und wird eine so umwerfende Darstellung des Anwaltes George Hanson geben, dass der kleine Film Easy Rider ihm die Türe nach Hollywood öffnet.
Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me.
Don't bogart your joint, my friend. Was heißt das? Die Kippe nicht im Mundwinkel behalten, so wie Humphrey Bogart. Der konnte reden und die Kippe hing einfach in seinem Mundwinkel. Sondern den Joint rumgehen und alle dran ziehen lassen. Was aber hat Easy Rider zum Kultfilm gemacht? M&M. Männer, Motorräder und Musik. Also, eigentlich sind es doch bloß 2 langhaarige Typen, die mit ihren Choppern von L.A. nach New Orleans fahren.
Viele schöne Bilder, wenige Dialoge und die Typen überleben ihren Trip nicht mal. Ja, und das waren jetzt 4 Gründe, warum Easy Rider ein Kultfilm ist. 2 langhaarige Typen. Hopper erklärt.
Captain America ist Wyatt Earp, der Sheriff, der für Ordnung sorgt. Und ich bin Billy the Kid, der den Gesetzlosen repräsentiert. Gleichzeitig ist alles, was Captain America tut, für mich in Ordnung. Ich liege ihm zu Füßen. Aber die beiden kommen niemals richtig zum Zuge. Sie sind genauso krank wie das ganze Establishment. Sie wollen keine Verantwortung übernehmen für das, was sie ringsum sehen. Sie haben die falschen Ziele, die falschen Wertvorstellungen.
Billy und Wyatt haben keine Angst, sie passen sich nicht an, sie ziehen ihr Ding durch. Genauer gesagt, sie wollen ihr Geld in Sicherheit bringen, das sie aus einem Drogendeal haben. Passend dazu läuft von Steppenwolf ein Song über einen Drogendealer, The Pusher.
God damn. The Pusher.
Der Plan. Das Geld wird im Tank einer der Chopper versteckt, dann geht's von L.A. quer durch Amerika nach New Orleans zu Mardi Gras und dann weiter nach Florida. Zur Ruhe setzen. Unterwegs ecken sie an, obwohl sie überhaupt keinen Ärger suchen. In Motels sind plötzlich alle Zimmer belegt, wenn sie eins mieten wollen. Also schlafen sie unter freiem Himmel, machen es sich am Lagerfeuer bequem. Über einen Tramper besuchen sie eine Hippie-Kommune in der Wüste. Alles geht ganz friedlich zu. Es wird gebetet.
We ask that our efforts be worthy.
Wir haben unsere Saat eingebracht. Wir bitten darum, dass unsere Mühen es wert sind, einfache Speise für unsere einfachen Ansprüche zu ergeben. Wir bitten darum, dass unsere Mühen belohnt werden. Wir danken dir für die Speise, die wir von anderen bekommen haben, auf dass wir sie mit unseren Brüdern teilen und noch großzügiger sein wollen, wenn sie von uns kommt.
Thank you for a place.
Wir danken dir für einen Platz, wo wir leben können.
Amen. Amen.
Aber auch dort sollen sie schnell wieder verschwinden. In den Diners an der Strecke treffen sie auf die Landbevölkerung, Rednecks, die sich an ihren langen Haaren stören. Eines Abends landen sie im Knast, weil sie bei einer Parade ein Stück mitgefahren sind. Oder einfach, weil sie lange Haare haben. Und ein Anwalt, der dort ebenfalls übernachtet hat, hilft ihnen rauszukommen. Er warnt sie, mit den langen Haaren leben sie im Midwest nicht ungefährlich. Der Anwalt, George Hanson, wird genial gespielt von Jack Nicholson. Dabei will Hopper ihn zuerst gar nicht dabei haben.
Ich war gegen Nicholson und sagte, ich wolle ihn nicht, weil ich einen Texaner haben wollte. Aber dann war ich wirklich froh, dass Nicholson die Rolle übernommen hat, Mann, denn er war grandios. Es war mein erster Film und ich hing an der Idee, jemanden zu haben, der den Akzent hatte. Denn ich hatte nie gesehen, dass Jack so etwas machte. Für mich war er so ein Strahlemann aus Hollywood, niemals ein Bauernlümmel.
Der Anwalt will mit zum Mardi Gras. Nur wenn er einen Helm hat, sagt Wyatt. Hanson taucht mit seinem alten Football-Helm wieder auf. In dieser Szene mit dem Helm blitzt schon so ein bisschen der Wahnsinn auf, der Nicholson später zum Superstar machen wird.
Ich fahr zum Mardi Gras nach New Orleans und suche mir da eine Puppe. Ja, Mann, Mardi Gras, Karneval, Mann. Das wird das Höchste, verstehst du?
Hanson ist es auch, der den wichtigsten Dialog dieses Films, den Kern, ausspricht. Nachts mal wieder am Lagerfeuer. Erst wird gekifft.
Das ist Gras.
Du meinst Marihuana?
Ja.
Gott, steh mir bei, ist das wirklich dieses Zeug?
Im Original hört sich das noch viel besser an, vor allem wenn man weiß, was der Hintergrund bei dieser Szene ist.
Jedes Mal, wenn ich für eine Szene posierte oder für eine Einstellung, bedeutete das, einen ganzen Joint zu rauchen. Nun besteht der Hauptteil der Sequenz im Übergang aus einem Zustand der Nüchternheit in den bekifft zu sein. So verkehrte sich nach dem ersten oder zweiten Take der ganze Job der Darstellung. Statt nüchtern zu sein und am Ende wie stoned zu agieren, war ich nun von Anfang an stoned und musste wie ein Nüchterner spielen und mich ganz allmählich in den Zustand hinübergleiten lassen, in dem ich mich wirklich befand, außerordentlich bekifft. Es war ein sehr ungewöhnliches Problem des Spielens gegen den Strich. Und dann war Dennis während der meisten Zeit geradezu hysterisch hinter der Kamera. Tatsächlich sind einige Sachen, die man in dem Film zu sehen bekommt, etwa wie ich zur Seite schaue und versuche, nicht einzubrechen, dadurch verursacht, dass ich auf Dennis blicke. In den Büschen, hinter der Kamera, total verrückt und aus dem Häuschen, wie er sich fast den Kopf weglacht.
No, man. This is grass.
You mean marijuana?
Yeah.
Lord have mercy, is that what that is?
Am Lagerfeuer sagt Billy, Hopper, sie haben Angst vor uns. Der Anwalt Hansen, Nicholson, antwortet, nein, sie haben Angst davor, was ihr repräsentiert. Billy, alles, was wir für sie repräsentieren, sind Leute, die einen Haarschnitt brauchen. Und Hansen sagt, nein, was ihr repräsentiert, ist Freiheit. Was ist schlecht an Freiheit? Sobald sie jemanden sehen, der frei ist, kriegen sie es mit der Angst zu tun. Und das macht sie gefährlich.
Oh, we represent to them, man, is somebody who needs a haircut.
Oh, no. What you represent to them is freedom.
What the hell's wrong with freedom, man? That's what it's all about.
Oh, yeah, that's right. That's what it's all about, all right. But what they see a free individual, it's gonna scare them.
You know what? Don't make them running scared.
No, it makes them dangerous.
Well, I'd rather go and journey where the diamond crescent's glowing and run across the valley beneath the sacred mountain and wander through the forest where the trees have leaves of prisms and break the light in colors that no one knows the names of.
Sie können gefährlich werden, die Rednecks, die Spießer. Hansen spricht es aus. Und es wird sich bewahrheiten, noch in derselben Nacht. Rednecks überfallen sie, während sie schlafen. Sie schlagen sie brutal mit Baseballschlägern zusammen. Hansen überlebt das nicht. Und tatsächlich gab es brenzlige Situationen während der Dreharbeiten. Peter Fonda erinnert sich.
In jedem Restaurant, Mann, in jeder Raststätte, in die wir reingingen, war ein Sergeant von den Marines oder ein Football-Coach, die gleich loslegten, guckt euch mal diese Kommunisten an, diese Schwulis. Ist das ein Kerl oder ein Mädchen? Damit hatten wir gerechnet. Aber dann hörten wir unterwegs Geschichten, Mann, von Jungs, denen der Schädel mit Knüppeln eingeschlagen worden war oder aufgeschlitzt mit rostigen Rasierklingen. Rostigen Rasierklingen, Mann. Nur, wenn sie irgendwo mit ihren langen Haaren auftauchten.
Im Film fahren Billy und Wyatt weiter nach New Orleans und dort gehen sie in das Bordell, das Hansen unbedingt hatte besuchen wollen. Sie lernen zwei Prostituierte kennen, mischen sich mit ihnen und das Mardi Gras-Volk. Der Tag? Der Abend, die Nacht, enden in einem Acid-Rausch auf einem Friedhof. 1969, da kann man sich vorstellen, der Film sorgt mächtig für Aufsehen. Das Ende kommt jäh und unerwartet hart. Zwei Männer in einem Pickup fühlen sich durch Billys lange Haare provoziert. Sie schießen ihn von seinem Chopper. Wyatt wendet, Billy liegt schwer verletzt am Straßenrand. Wyatt deckt ihn mit einer Jacke zu und will Hilfe holen. Der Pickup wendet. Und die beiden Rednecks erschießen auch Wyatt. Sein Chopper geht in Flammen auf. Freiheit geht nur so weit, wie andere sie zulassen. Wenn man dieses brutale Ende zum ersten Mal sieht, muss man sich erst wieder fangen. Okay, beide überleben also ihre Fahrt nicht. Ist das traurig? Oder ist es besser für sie? Waren sie nicht schon verloren? Haben sie vielleicht gerade den besten Part schon hinter sich gebracht? Also ich hätte gerne Billy und Wyatt beide mit 30, 40 oder 50 Jahre später nochmal gesehen. Wie sie vielleicht in einer Senioren-WG wohnen, auf der Veranda sitzen, auf die Straße schauen und ihr Abendbier trinken? Oder wäre das zu schmalzig für Billy und Wyatt? Ah, vermutlich schon. Und Easy Rider wäre dann auch nicht der Kult. Das Drehbuch gab es übrigens gar nicht. Es wird ja auch nicht viel gesprochen. Der Film wurde chronologisch gedreht, aber improvisiert. Bis auf Mardi Gras. Da wurden die Szenen im tatsächlichen Mardi Gras gedreht am Fastnachtsdienstag. Wer spielt die Hauptrolle? Alle drei. Hopper, Fonda und Nicholson. Hopper und Fonda allerdings zusammen mit ihren Choppern, die sie sich kaufen, denn mit dem Drogendeal haben sie Geld. Die Motorradfirma Harley-Davidson ist von dem Film nicht überzeugt. Sie stellen keine Motorräder zur Verfügung. Der Film hat aber nur ein kleines Budget. Da lässt Peter Fonda sich was einfallen, denn ihm ist klar, die Motorräder werden eine wichtige Rolle spielen und er weiß genau, wie sie aussehen müssen. Also ersteigert er gebrauchte Harley Panheads beim LA Police Department und lässt sie in South Central LA zu Choppern umbauen. Der Chopper Captain America, ein Wahnsinns-Eyecatcher. Der Motor, extra viel Chrom. Der Tank ist mit der Amerika-Fahne lackiert. Die lange Gabel, die Sitzbank. Also, bequem ist es nicht, aber ein tolles Showbike. Und der Rücken in Fritten, wenn man mal tatsächlich so eine lange Strecke fahren würde. Harley-Davidson übrigens, die damals kein Motorrad für die Dreharbeiten zur Verfügung stellen, sind 1968 nämlich fast pleite. Mit Easy Rider aber werden sie Kult und sie sind es bis heute. Sie nennen ihre Bikes nach Easy Rider Great American Freedom Machines. Freiheitsmaschinen. Ganz schön clever von Harley-Davidson. Eigentlich, actually, wie der Amerikaner an dieser Stelle sagen würde, actually, es gibt noch zwei Hauptdarsteller mehr. Neben Hopper und Fonda mit ihren Choppern und Nicholson. Als Billy und Wyatt losfahren. Colorado. Diese unglaubliche Landschaft. Das ist ein Werbefilm für USA-Reisen. Große Teile des Films fahren die beiden Helden auf schier endlosen Straßen durch großartige, einsame Landschaften. Panoramen, Urzeitsteine, Wüsten, Steppen. Von einer grünen Hölle auf ein glühendes Tablett. Schöner konnte das in einem Western von John Ford auch nicht aussehen. Keine Dialoge, nur Freiheit. Fahren. Damit ist auch ein neues Filmgenre erfunden, das Road Movie.
Darkness at the break of noon, shadows even the silver spoon, a handmade blade, the child's balloon, eclipses both the sun and moon. Do you understand, you know too soon, there is no sense in trying.
Und der letzte Hauptdarsteller, aber last but not least, die Musik. Easy Rider, der erste Film, für den keine Musik geschrieben wurde, sondern zum ersten Mal wird ein Soundtrack zusammengestellt. Also Songs, die schon auf dem Markt waren und zum Teil auch erfolgreich waren. Viel Musik und es gibt kein Gerede über die Musik, so wie Radiohörer das auch nicht mögen. Landschaft, Fahren, Musik. In dieser Kombination genial. Schmeiß den Motor an, raus auf den Highway, such das Abenteuer und was immer unseren Weg kreuzt, wir machen es. Wir nehmen die Welt mit einer Love-Umarmung. Feuer alle Waffen auf einmal ab und schieß dich ins All. Dieser Song und dieser Film stehen für die Freiheit, in der man am besten auf dem Motorrad unterwegs ist. Professor Udo Dahm von der Popakademie in Mannheim erklärt.
Hier haben wir einen Song, der kommt eben tatsächlich von denjenigen, die sich als Lonesome Rider auf einem Highway mit ihrer Maschine sehen und da ihre Freiheit genießen. Aber der Hintergrund des Gefühls ist eigentlich Freiheit für sich selbst einzufordern und diese Freiheit zu leben.
Dabei hat die Band Steppenwolf und Sänger John Kay mit Motorrädern eigentlich gar nichts am Hut.
Das ist natürlich ganz offensichtlich so ein mentaler Zusammenhang, der Band aber eigentlich selbst gar nicht zu eigen war. John Kay hat in einem Interview mal gesagt, also ich habe eigentlich mit Motorradfahren überhaupt nichts zu tun. Das Einzige, was ich mal auf dem Zweirad gemacht habe, ich bin Fahrrad gefahren in der Stadt. Das heißt, die Band ist in dem Zusammenhang überhaupt nicht Fan oder Vorläufer gewesen. Aber der Film hat das ausgelöst.
Der Name Steppenwolf spricht damals jeden an, der Hesse liest, was einfach dazugehört in den 60er, 70er Jahren. Born to be wild.
Born to be wild. Natürlich hat es mit Hermann Hesse zu tun. Der bekannte Roman von Hermann Hesse steht eben auch für eine einsame Person. Dazu muss man auf der anderen Seite auch wissen, dass der Sänger John Kay bis zu seinem 14. Lebensjahr in Deutschland gelebt hat, hier groß geworden ist und dadurch natürlich auch besondere Bezüge zur deutschen Kultur hatte. Wobei Hermann Hesse gerade in Hippie-Zeiten in den späten 60er Jahren von vielen auch in San Francisco und an anderen Stellen gelesen wurde. Und nicht nur Steppenwolf, ich denke auch an Siddhartha und andere Romane, die wir kennen, die alle eigentlich ein ähnliches Thema hatten, nämlich das Thema der Individualisierung, der damit verbundenen Einsamkeit im Vergleich zu dem Menschen als soziales Wesen.
Und genauso geht das auch los mit Billy und Wyatt. Sie sind zu zweit, aber sie sind auch einsame Helden, jeder auf seinem Chopper. Sie werfen ihre Motoren an und Wyatt zieht seine Armbanduhr ab, wirft sie in den Staub. Easy Rider hätte auch 100 Jahre früher spielen können. Zwei Lonesome Rider mit ihren Pferden. Und die reiten dann los. Billys Lederjacke und sein Hut, der geht doch glatt als Trapper durch. Gut, die schicke Lederjacke von Wyatt mit der Amerika-Flagge auf dem Rücken, passend zu Tank und Helm in Stars and Stripe, die hätte jetzt nicht in den Wilden Westen gepasst. Aber überhaupt die Namen Billy und Wyatt, Billy the Kid, Wyatt Earp, klar. Vielleicht sind die beiden Helden ja unsterblich. Interessanter Gedanke. Was mich auch nachdenklich macht, die Intoleranz in diesem Film. Haben wir die tatsächlich hinter uns gelassen oder erfährt sie nicht gerade wieder eine Renaissance? Gebildet, informiert, aufgeklärt wie nie zuvor sind große Teile der Menschen. Aber da ist auch dieses tiefe Misstrauen gegenüber allem Fremden, Neuen und Anderen.
You know, This used to be a hell of a good country.
Sind wir da wirklich 50 Jahre weitergekommen? Das war mal ein tolles Land. Was ist nur draus geworden? Fragt Hanson Nicholson. Und ein halbes Jahrhundert, nachdem Easy Rider rauskam, kann man diese Frage immer noch stellen oder man kann sie wieder stellen. Wenn man sich Zeit nehmen will zum Nachdenken, die Easy Rider Fahrt, die kann man buchen mit Leihbikes. Oder man gönnt sich vielleicht wenigstens die Brille, die coole Sonnenbrille von Wyatt, Ray-Ban, Modell Olympian. Und dann natürlich die Musik fürs echte Easy Rider Feeling.
The river flows. It flows to the sea. Wherever that river goes, that's where I want to be. Flow, river, flow.
Und schon sind wir angekommen mit unseren Choppern. Hoffentlich ist Ihr Rücken okay. Die Songs können Sie wie immer auf der Musikseite von SWR1 anhören oder auf Spotify. Ich wünsche Ihnen jetzt eine gute Zeit. Lassen Sie sich so richtig gut gehen. Versinken Sie ruhig nochmal im Soundtrack von Easy Rider. Ich verabschiede mich mit dem Vulkanier- und Musikkosmonautengruß. Lebe lang und in Frieden.
Barbara Scherrers Musikkosmos. Immer sonntags eine neue Folge. Ein Podcast von SWR1 Baden-Württemberg.